Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Heute großer Wahltag in Wien und hier geht's Schlag auf Schlag bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Aus dem Hauptquartier der Nachrichten könnte man fast sagen, Österreich Ö24. Und neben mir sitzt ein Mann, den ich soeben kennengelernt habe, hochinteressant. Es ist der Professor Werner Gruber, er ist eigentlich Neurologe. Er ist
Neurophysiker.
Entschuldigen Sie bitte. Eben, Sie sehen, dass wir haben noch eine kurze Begegnungsgeschichte bis jetzt. Neurophysiker und er ist hier auch als Experte im Studio. Weil er Sozialdemokrat ist. Und das ist auch das Thema, Herr Professor Gruber, unserer Einschaltung hier. Ja, wie beurteilen Sie die Sozialdemokraten? Was ist das Problem der Sozialdemokraten, dass sie aus dieser sicher unzufriedenen Stimmung der Wähler absehbarerweise nicht mehr machen können? Wie analysieren Sie das?
Ich glaube, das große Problem ist, dass eine komplexe Situation eine komplexe kreative Lösung benötigt. Wir haben das Wesentliche, wir haben zwei, drei Themen von der Sozialdemokratie. Das wäre die Erbschaftssteuer oder die 32-Stunden-Woche. Jetzt haben wir gerade in Österreich im Wirtschaftswachstum hat die aktuelle Regierung mit der starken ÖVP-Beteiligung und auch die FPÖ hat das ähnliche Wirtschaftsprogramm für die nächsten Jahre. Und das sind durchaus Maßnahmen, die jetzt nicht besonders angenehm erscheinen. Und da schlägt die SPÖ vor, 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Im ersten Moment klingt es für den Hausverstand Wahnsinn. Wir haben ein schlechtes Wirtschaftswachstum, die Menschen müssen mehr arbeiten, sie müssen mehr. Was aber interessant ist, es handelt sich hier um ein sogenanntes Paradoxon. Wenn wir uns die Länder anschauen mit einem schönen Wirtschaftswachstum, mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt und, dann sind das Länder, die sogar tatsächlich weniger arbeiten. Und das Problem ist, eine solche paradoxe Situation muss man erklären. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Wir haben in Österreich einen massiven Pflegenotstand. Wir haben ein an sich sehr gutes Sozialsystem für ältere Personen, für das Pflegeheim. Das Problem ist, mein Vater ist vor 6 Jahren in einem Pflegeheim gestorben, wurde dort mehrere Monate sehr gut betreut. Das Problem ist nur, dass viele Pflegerinnen und Pfleger gesagt haben, ich kann nicht mehr, weil die haben einerseits körperliche Probleme, andererseits auch psychische Abhängigkeiten, weil die Patienten, die sie betreuen, die sind dann genauso schon Teil der Familie. Und die haben gesagt, ich kann nicht mehr, ich kündige in einem halben Jahr. Und tatsächlich haben viele Pflegerinnen und Pfleger gekündigt, was dazu führt, dass wir im Moment zu wenig Pfleger haben. Und hätten diese Pflegerinnen und Pfleger eine 32-Stunden-Woche, dann hätten wir keinen Pflegenotstand, dann würde vieles besser sein. Und das bezieht sich genauso auf die Gastronomie und da kam über. Und das konnte die SPÖ wahrscheinlich nicht gut erklären.
Ein Thema, das natürlich die Wähler ganz groß bewegt, nicht nur in Österreich, das ist in Deutschland, in den Vereinigten Staaten, in der Schweiz, überall eigentlich in den Schlagzeilen zuvor, das ist die Migration. Was ist da Ihre Beobachtung? Wie geht die SPÖ mit diesem, ja, mit diesem Reizthema Migration um? Man hat ja den Eindruck, dass das sozusagen eigentlich den Rechten überlassen wird. Wie sehen Sie das?
Nein, ich glaube, dass zum Beispiel gerade Andreas Babler, der ist ja Bürgermeister von Dreiskirchen und wir haben in Dreiskirchen das größte Flüchtlingslager und er schafft es dort als Bürgermeister, glaube ich, weit über 60% der Bevölkerung stehen hinter ihrem Bürgermeister und ein Flüchtlingslager in der Gemeinde zu haben und ein großes Flüchtlingslager. Das zeigt schon, dass er weiß, wie man damit umgeht. Das Problem ist, wir haben tatsächlich sehr große Ängste innerhalb der Bevölkerung. Interessanterweise aber in den Ortschaften, die noch nie einen Ausländer bei sich hatten. Schönes Beispiel. Es gibt in Österreich 2 Bundesländer, die die Flüchtlingsquote oder Asylquote erfüllen. Da gibt es in Österreich eine Verteilung. Jedes Bundesland sollte so und so viel aufnehmen. Wien und Burgenland schafft es, sind die einzigen Bundesländer, die das erfüllen. Und auch das Burgenland ist sozialdemokratisch geführt. Und interessanterweise, gerade im Burgenland gibt es genau 0 Probleme, eine sehr hohe Akzeptanz, weil das ist der Vorteil einer ländlichen Gegend. In einer ländlichen Gegend, wenn in ein kleines Dorf 2 Flüchtlingsfamilien kommen, dann werden die nach 2 Wochen, kommt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und sagt, willst mitkommen zur Freiwilligen Feuerwehr, der Burg kommt zum Fußballclub und. da habe ich eine ganz andere Integrationsmöglichkeit als in einer Großstadt. Deswegen will ich jetzt auch Wien nicht kritisieren, aber ich tue mir in ländlichen Strukturen einfach leichter. Das ist der große Vorteil und das zeigt sehr wohl, Integration wäre möglich, wenn man sich nur an die Gesetze hält. Und die Bundesländer, wo wir eine ÖVP-FPÖ-Regierung haben, die halten sich nicht an die Gesetze und die erfüllen diese Asylquoten nicht. Und dadurch haben wir dann noch ein zusätzliches Thema, warum das aufkocht.
In Deutschland ist ja hochinteressant, dass dort Hunderttausende eigentlich von Sozialdemokraten abgewandert sind und heute die AfD wählen. Die AfD ist nicht das gleiche wie die FPÖ. Gibt es dieses
Unterschied?
Wo gibt es die? Ja, gut, das müssten Sie mir erklären. Wie sieht das in Österreich aus? Gibt es da auch diese Abwanderung? Weil viele Sozialdemokraten, ich höre das auch aus der Schweiz, beschäftigt das mit den Schulen, zu viele Ausländer, Probleme und so weiter. Wie ist da die Situation bei Ihnen? Und gibt es diese Abwanderung der SPÖ-Wähler auch zur FPÖ?
Also ich glaube, und ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen so die Wählerstromanalysen und der letzten Jahre angesehen und was mir aufgefallen ist, dass die SPÖ hat immer, war eine Pensionistenpartei. Wir haben immer sehr viel von den Pensionisten und den Seniorinnen und Senioren die Stimmen bekommen. Und die sind jetzt interessanterweise sehr stark verteilt auf ÖVP, FPÖ. Und das ist das Wählersegment, das dürften wir übersehen haben, um es einmal salopp zu sagen. Interessanterweise ist aber die SPÖ bei der Jugend massiv führend.
Interessant. Und wie sehen Sie die FPÖ? Die wird ja jetzt in den Umfragen als ja schon möglicher, wahrscheinlicher Wahlsieger gesehen. Was ist das große Problem von Herbert Kickl, der SPÖ, aus Ihrer Sicht?
Das größte Problem von Herbert Kickl sind zwei Dinge. Das erste einmal, er hat die Bevölkerung mit Halbwahrheiten angelogen. Das Gemeine an einer Halbwahrheit ist, dass sie eigentlich, wenn man schnell recherchiert, stimmt's. Wenn man aber dann die Hintergründe sich anschaut, stimmt es dann schon immer. Schönes Beispiel. Wir haben keine Chance für den CO2-Ausstoß, weil China 30% der Weltproduktion herstellt. Wofür gibt aber China die 30% CO2 aus? Zu über 80%, damit wir von Amazon irgendwelche Packungen erhalten. Also eigentlich müssen wir den CO2-Ausstoß auf uns rückrechnen. Das ist das Problem von Halbwahrheiten. Das zweite große Problem, und das wird der Herr Kickl sehr rasch, sehr schnell spüren, oder vor allem die Bevölkerung, es ist eine Frage der Personalressourcen an Fachkompetenz. Wir haben ja schon vor kurzem unter Kurz, wo auch der Herr Kickl Innenminister war, hatten wir ja eine ÖVP-FPÖ-Regierung anderthalb Jahre. Und Frau Hartinger-Klein war damals eine FPÖ-Gesundheitsministerin, die nachhaltig das österreichische Gesundheitssystem zerstört hat. Also da gibt's heute nicht einmal mehr einen Zweifel dran. Das hat uns Milliarden gekostet. Und das ist meine ganz große Sorge. Wir werden wieder mit ähnlich inkompetenten Personen, werden wir wahrscheinlich bei einer Kickl-Regierung konfrontiert werden. Und das liegt mir dann im Magen. Das Einzige, was mich als Sozialdemokrat beruhigt, ist, es wird, sollte der Herr Kickl Kanzler werden, er hat keine Verfassungsmehrheit, die Maastricht-Kriterien, die für uns in Europa durchaus relevant sind, er hat auch nicht mehr so viel Geld, mit dem er herumspielen kann. Also schauen wir mal, und in anderthalb Jahren würden wir uns wieder freuen, Sie hier in Österreich begrüßen zu dürfen, weil wenn Kickl Kanzler wird, FPÖ-Regierung hat noch nie länger als anderthalb Jahre in Österreich gehalten.
Wie sehen Sie Kanzler Nehammer?
Naja, das große Problem ist jetzt, die ÖVP gilt in Österreich als eine Wirtschaftspartei. Allerdings, wenn ich mir jetzt anschaue, und ich habe mir das tatsächlich noch rausgesucht, weil ich finde es tatsächlich sehr spannend. Also wir haben jetzt in Österreich, wir sind praktisch fast das Schlusslicht im Bereich Insolvenzen, Inflation, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum. Wir werden nur noch geschlagen von den Ungarn und ein paar anderen Ländern. Und jetzt kommen wir mal auf das große Problem. Nehammer hat als Wirtschaftspartei gezeigt, nein, ich kann es nicht. Wir haben teilweise die höchsten Inflationsraten in Europa gehabt, dort Spanien und Portugal bedeutend bessere Ergebnisse gehabt oder die Schweiz, die haben auch ein sehr interessantes, sehr gutes Programm gefahren. Und was mich jetzt, um wieder auch den Bogen zu schließen zu Herrn Kickl, also Nehammer hat gezeigt, Wirtschaft kann er nicht. Und der Herr Kickl möchte sich an Orbán in Ungarn orientieren. Und jetzt kommt der Treppenwitz der Geschichte. Ungarn steht dann wirklich ganz unten, das EU-Schlusslicht. Das heißt, jetzt haben wir schon fast die Schlechtesten und der Herr Kickl möchte, dass wir uns nach Ungarn orientieren, dann sind wir wirklich die Schlechtesten. Deswegen kann man im Moment nur sagen, ÖVP, FPÖ, ich kann mir es aussuchen zwischen Pest und Cholera.
Die SPÖ ist ja, wie viele sozialdemokratische Parteien, eine klassische Friedenspartei. Österreich ist ein neutrales Land nach schweizerischem Vorbild, was uns natürlich ganz besonders freut. Wie sehen Sie als Sozialdemokrat die richtige Positionierung einer SPÖ in dieser kniffligen Frage des Ukraine-Kriegs, um das Ganze mal etwas zurückhaltend auszudrücken, in dieser aufgewühlten Welt der Blockbildung eines fast schon neuen kalten Krieges? Wie muss sich da eine sozialdemokratische Partei Ihrer Meinung nach verhalten? Was ist da der richtige Weg?
Also das war ja eine der historischen Glanzleistungen im Sinne einer Neutralitätspolitik. Neutralitätspolitik bedeutet nicht nur das, wo wir euch in der Schweiz bewundern für eure tatkräftiges Bundesheer, das haben wir in Österreich nicht, aber was bedeutet aktive Neutralitätspolitik? Dass man ein gutes Außenministerium hat und schon im Vorfeld sehr viele Dinge bespricht am Verhandlungstisch, dass man nicht medial groß vor sich herträgt. Das große Problem, was wir jetzt nur hatten in den letzten Jahren, ich sage jetzt einmal, wir hatten eine Außenministerin, die Frau Kneißl, die auch von der FPÖ gekommen ist. Die hat zwar hervorragend Russisch gekonnt, das ist einmal schon eine schöne Grundkenntnis, aber sie war nicht in der Lage, außenpolitisch Akzente zu setzen. Und vielleicht hätte es, und wenn ich jetzt denke an die große Tradition österreichischer Außenpolitik, Bruno Kreisky, der hier im Israel-Palästina-Konflikt wirklich vermittelt hat, das hat zu 10, 15 Jahren Stabilität im Nahen Osten gesorgt. Das war Österreich. Dann haben die Schweden diesen Part übernommen. Und ja, das haben wir jetzt in Österreich in den letzten 7 Jahren, wo wir einen Außenminister, Herrn Kurz, hatten, der ja mehr oder minder fortgejagt wurde, weil er auch seine außenpolitischen Kompetenzen nicht wahrgenommen hat. Er hat sich gerne fotografieren lassen mit diversesten Präsidenten, auch, glaube ich, mit Donald Trump. Aber er hat nicht das gemacht, was der Job gewesen wäre, nämlich schon im Vorfeld zu sehen, spätestens beim Überfall auf die Krim hätte man mit Russland anders umgehen müssen. Und damit meine ich nicht sofort die militärische Konfrontation, gerade nicht als ein neutrales Land, sondern dass man sagt, so, lieber Putin, okay, da gibt es ein Problem. Vlade, komm her, setzen wir uns zusammen, diskutieren uns das aus. Wie können wir diesen Konflikt entschärfen? Und das war Österreichs Stärke, dass man sich hier im Vorfeld international positioniert. Und das ist leider in den letzten Jahren nicht passiert und deswegen haben wir jetzt eine sehr komplexe Situation, die man vielleicht vor 5, 6 Jahren, und ich sage bewusst vielleicht, durch Diplomatie eines neutralen Landes vielleicht besser in den Griff bekommen hätte können.
Ich habe jetzt gerade diese Tage gesprochen, noch einmal mit Viktor Orban, das ist jetzt nicht einer Ihrer Favoriten, aber mir erzählt, was jetzt an der UNO sich interessanterweise entwickelt hat, dass nämlich China und Brasilien tatsächlich eine Friedenskonferenz mit der Ukraine und Russland noch machen wollen, und zwar bevor die Wahlen in den Vereinigten Staaten stattfinden. Da soll auch Ungarn eine Rolle spielen, Frankreich, die Schweiz. Wie beurteilen Sie eigentlich diese Bestrebungen und welche Rolle könnte da welche Rolle könnte Österreich in so einem Prozess spielen, einer Friedensverhandlung? Oder sagen Sie, ich bin da eigentlich dagegen, man muss jetzt, im Moment ist die Zeit eigentlich der militärischen Konfrontation.
Also jede Initiative, die ein Menschenleben rettet, ist absolut vorzuziehen. Und wenn Kim Jong-un es schafft, die Ukraine und Russland an einen Tisch zu bringen, auch das würde ich begrüßen. Nein, das ist tatsächlich, und ob der Herr Orban, und ich weiß, dass Herr Orban versucht, sich hier auf dem internationalen Parkett zu positionieren, wenn ihm das mit China und Brasilien gelingt, ganz ehrlich, ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er das schafft. Und ich würde jetzt gar nicht Prophet spielen oder nicht, jede Maßnahme, die jeden Toten verhindert, ist eine begrüßenswerte Maßnahme. Österreich könnte natürlich mitspielen, aber dafür braucht es einen Außenminister. Und das Gemeine ist, Außenpolitik ist nicht etwas, was man sagt, so und ab morgen machen wir Außenpolitik. Das ist eine Frage des persönlichen Vertrauens. Da müssen sich Menschen kennen, da muss Handschlag gelten. Und da muss, das gilt jetzt einmal hier für uns am Tisch. Und dann, und dann, und dann. Und das, gerade Außenpolitik ist eine der schwierigsten politischen Dinge, weil es ist erst dann publikumswirksam, wenn es einen Friedensnobelpreis für jemanden gibt, wo man als Verhandler im Regelfall nicht dabei ist, da ist man nur eingeladen. Und es ist die Politik der tausend kleinen Stückchen. Das heißt, um sich wirklich da Meriten zu verdienen, und leider ist die aktuelle Politik eher darauf hinausgerichtet, der schnelle, rasche Erfolg des Glücksritters.
Erlauben Sie mir zum Schluss, Herr Professor Gruber, noch eine persönliche Frage. Sie sind Physiker, Sie sind also ein Mann der Naturwissenschaft. Die Politik ist sozusagen das Feld des Irrationalen.
Entschuldigen Sie, dass ich da gleich hineingrätsche. Wissen Sie, wie viele Politiker Physiker waren? Ja. Merkel ist bekannt. Aber haben Sie gewusst, dass Jimmy Carter Physiker war? Haben Sie gewusst, dass Solana Physiker war? Dass Lafontaine Physiker war? Und, und. Es ist tatsächlich so, wenn Sie sich das anschauen aus den Berufsgruppen, sind die Physiker, man würde es, für das, dass man sagt, Juristen und Wirtschaftler ist tatsächlich der höhere Anteil, sind die Physiker relativ knapp dahinter. Und der Grund ist ein einfacher. Wenn Sie versuchen, die Natur zu verstehen, erleben Sie es erstes einmal sehr viel Irrationalität und dann müssen Sie Ordnung in das Chaos bringen. Das sind wir berufswegen gewohnt. Und ein Politiker hat auch am Anfang einmal sehr viele Meinungen und muss die zu einem Konsens formen. Also so gesehen Physik und Politik.
Und was, wenn ich das gleich aufnehmen darf, was würden Sie sagen, ist der entscheidende Beitrag, den der Physiker in der Politik bringen kann, sozusagen Ihr Plädoyer für mehr Physiker in der Politik, was ist das Entscheidende, was ein Physiker hineinpacken kann in dieses politische, ja, Gewirr?
Wir können rechnen. Es klingt jetzt tatsächlich komisch, aber es gibt zum Beispiel in Amerika werden sehr viele Gehaltsverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über das sogenannte Nash-Gleichgewicht durchgeführt. Das ist ein mathematisches Verfahren und da ist es tatsächlich so, Gewerkschaftsbosse und Arbeitgeber treffen sich, machen sich aus, welche Mathematikerteams. Dann setzen sie die Mathematikerteams zusammen, rechnen sich das aus und sie treffen sich ein zweites Mal und da steht eine Zahl. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel, warum haben wir 2040 das Ziel für EU-Klimaneutralität mit CO2? 2035 oder 2045? Das waren Naturwissenschaftler, die das ausgerechnet haben. Und wir haben aber auch im sozialen Bereich Stabilitätskriterien. Wie stabil ist eine Regierung? Wie stabil ist diese oder jene Situation? Beginnt zum Beispiel dieses Ergebnis, und wir wissen das ja heute im Nachhinein, der Krieg Russland, Ukraine, der ist dadurch, der war schon lange vorhersehbar. Der ist nicht ein chaotischer Effekt gewesen. Und das sind so diese Kleinigkeiten, da kann man schon mit den geeigneten mathematischen Methoden, und ich habe einmal mit dem Kabinettschef von der Frau Merkel gesprochen und habe gefragt, na, kennt man, dass die Frau Bundeskanzler Physikerin ist? Und der hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Gruber, in Deutschland, da gibt's nicht nur ein Beratungsgremium, da gibt es viele Beratungsgremien. Und die Frau Merkel schafft es mindestens alle zwei Wochen eine Frage zu stellen, wo man nicht einmal in den Beratungsgremien mit Top-Fachleuten auf die Frage gekommen wäre, geschweige denn eine Antwort.
Herr Gruber, ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. Und meine Damen und Herren, das war's. Wir melden uns zurück hier von diesem sicherlich brisanten und interessanten Wahlsonntag aus Wien. Bis bald.